Ich lese aus der Hoffnung für alle in Sprüche, das dritte Kapitel, der Vers 1 bis 23. Mein Sohn, vergiss nie, was ich dir beigebracht habe. Nimm dir meine Ratschläge zu Herzen und bewahre sie. Dann wird es dir gut gehen. Ein langes und erfülltes Leben liegt vor dir. Sei gütig und treu und werde nicht nachlässig, sondern sporne dich immer wieder an. So wirst du Freundschaft und Ansehen bei Gott und den Menschen finden. Verlass dich nicht auf deine eigene Urteilskraft, sondern vertraue voll und ganz auf den Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn, er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Halte dich nicht selbst für klug, gehorche Gott und meide das Böse. Das heilt und belebt deinen ganzen Körper. Du fühlst dich wohl und gesund. Ehre den Herrn mit deinen Opfergaben. Schenke ihm das Beste deiner Ernte. Dann wird er deine Vorratskammern füllen und deine Weinfässer überfließen lassen. Mein Sohn, wenn der Herr dich zurechtweist, dann sei nicht entrüstet, sondern nimm es an, denn darin zeigt sich seine Liebe. Wie ein Vater den Sohn erzieht, den er liebt, so erzieht dich auch der Herr. Glücklich der Mensch, der weise und urteilsfähig geworden ist. Er ist reicher als jemand, der Silber und Gold besitzt. Selbst die größten Schätze und die schönsten Perlen verblassen gegenüber dem Wert der Einsicht. Wer weise ist, wird lange leben und Reichtum und Ansehen erwerben. Ja, die Weisheit schenkt Glück und Sicherheit. Sie allein gibt ein erfülltes Leben, und wer an ihr festhält, ist glücklich. Durch Weisheit schuf Gott die Erde. Mit seinem Verstand entwarf er das Weltall. Seine Klugheit ließ die Quellen aus der Tiefe hervorsprudeln und Regen aus den Wolken fallen. Mein Sohn, achte darauf, dass du die Weisheit und Besonnenheit nie aus den Augen verlierst. Sie wird dein Leben erfüllen und dir Ansehen bei den Menschen geben. Dann kannst du sicher deinen Weg gehen. Nichts bringt dich zu Fall.
Dankeschön. Ich kann mich noch genau erinnern, das sind inzwischen, jetzt muss ich mal rechnen, fast 15 Jahren. Ich war ein junger Bibelschüler, so im zweiten oder dritten Jahr. Da war Tag der offenen Tür an der Bibelschule. Und da kamen sie dann von allen möglichen Ländern zu Besuch, um die Bibelschule anzugucken. Junge Leute, die die Frage hatten, ob das nicht ein Ort sein könnte, wo Gott sie hinschicken möchte. Und ich war einer derjenigen, die das Glück hatten, die so rumführen zu dürfen. Und bin dabei auch auf einen jungen Deutschen gestoßen. Der hat sich gefreut, sein Englisch war nicht so arg gut, dass er jemand hatte, dem er seine Fragen stellen konnte. Hat mich über alles Mögliche gefragt, aber eine Frage, die brannte ihm wirklich auf dem Herzen. Wie ist das eigentlich? Kann man das wirklich empfehlen? Bei all diesem Studieren und Lesen und Nachdenken, wird da nicht der Geist Gottes irgendwie ausgelöscht oder unterdrückt? Das war seine große Frage. Und die habe ich so oft schon gehört, diese Theorie. Irgendwie ist es in der Christenheit, ist die Theorie verbreitet, dass sich Nachdenken und Gottes Geist irgendwie gegenseitig ausschließen. Ich hatte gerade diese Woche wieder eine Diskussion mit einem meiner Kollegen, der war bei einem ganz tollen Seminar über Gemeindebau und kam dann heim und hat was Neues für sich entdeckt. Er hat einen Jahrespredigtplan gemacht. Das mache ich schon seit viele Jahre, ne? Aber für ihn war das was ganz Neues und er hat sich dann mit Begeisterung hingesetzt und seinen Plan geschrieben und das hat er sogar auf Facebook geschrieben, ja? Er macht sich jetzt einen Jahrespredigtplan und hat dann sofort drunter geschrieben, aber keine Sorge, es gibt noch genügend Lücken für das, was der Geist dann inspirieren möchte. Ich habe dann drunter geschrieben, weißt, also mein Verständnis ist, dass sich Planung und Heiliger Geist nirgends ausschließen. Und dann steckst du Matthäus 12, Vers 30 auf. Das ist einer der bekanntesten Verse der Bibel. Und da steht, sagt Jesus, das wichtigste Gebot sei folgendes. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit all deiner Kraft. Könnt ihr dazu Amen sagen? Das ist schade, wenn ihr dazu Amen sagen könnt. Denn ihr hättet merken müssen, dass ich den Vers falsch gelesen habe. Das steht da so gar nicht drin. Da steht, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Steht da drin. Ja, genau. Und hier in dem Text von heute Morgen steht, mit Weisheit hat der Herr die Erde gegründet, mit Verstand das Himmelsgewölbe gebaut. Also so schlecht kann das mit dem Nachdenken gar nicht sein, wenn Gott selber das auch macht. Hm? Habe ich die falsche Stelle gesagt? Ja, dann habe ich sie falsch aufgeschrieben. Das tut mir ganz arg leid. Aber das steht da trotzdem drin. Genau. Auch meine Notizen sind nicht unfehlbar. Das ist gut, dass du mich darauf hinweist. Genau. Aber ihr kennt den Vers und ihr wisst es hoffentlich, dass da das auch drin steht mit dem ganzen Verstand. Christsein und Nachdenken. Wir sind ja mitten in so einer Serie über 9 verschiedene Zugänge zu Gott. Wir haben da diesen Kreis, viele von uns haben einen Test dazu gemacht, um so mal ein bisschen Orientierung zu finden, wo könnte ich denn sein, was könnte denn mein Zugang zu Gott sein. Wir haben uns letztes Mal über das Sinnliche unterhalten, haben da eine wunderschöne Kunstausstellung gemacht und heute gehen wir einfach mal weiter, eins weiter zum Rationalen, zum Nachdenken. Menschen, die Gott ganz besonders über das Nachdenken, über sein Wesen finden. Jetzt kann man natürlich da am Anfang gleich mal 2 ganz interessante Feststellungen treffen. Das eine ist der typische Stil einer Pfingstgemeinde. Und das kann man auch bei uns zeigen, denn ich habe mal diesen Kreis genommen und habe einfach mal, das zeige ich euch jetzt nicht, aber ich habe alle Namen außer rumgeschrieben um den Kreis. Ja? Und dann sieht man also, ganz typisch für eine Pfingstgemeinde, wir haben zwar eine schöne, gleichmäßige Verteilung, aber ein Punkt, der sticht ganz stark raus und das ist das hier. Ne? Enthusiastisch heißt Gott nahe kommen dadurch, dass wir seine Kraft erleben. Ja? Das ist der typische Stil einer Pfingstgemeinde und da haben wir auch unsere Mehrheit, ganz klar. Ja? Das heißt, die erste Beobachtung, die du natürlich heute Morgen machen kannst, ist rational liegt genau gegenüber. Ja, das ist so der typisch entgegengesetzte Stil einer Pfingstgemeinde. Jetzt erinnert euch vielleicht nochmal zurück am Anfang, da hieß es, man kann ganz stark dadurch wachsen, dass man sich auch mal bewusst auf das Gegenteil einlässt, weil das auch ein guter Weg ist, zu Gott zu kommen und man vielleicht Dinge lernen kann, die man bis jetzt verpasst hat, die einem entgangen sind. Also Reife findet ganz stark im Auseinandersetzung mit dem Gegenüber statt. Das ist die eine Beobachtung. Die zweite Beobachtung, die man natürlich machen könnte heute Morgen, ist das Bild da vorne mit diesem Pfeil, der auf rational zeigt, ist meines. Also das ist mein Stil. Dadurch fällt es mir natürlich leicht, heute Morgen darüber zu reden und macht mir auch ganz viel Freude, euch einfach mal teilen zu können, was mir Freude macht in der Begegnung mit Gott. Aber da möchte ich gern anfangen mit ein paar ganz wichtigen Beobachtungen, raus auch aus diesem Text, raus aus dem Verständnis, was das denn heißt, Gott mit seinem Verstand zu lieben. Ein paar Dinge, die wir einfach festhalten müssen. Den ersten Punkt, den wir unbedingt festhalten sollten, wenn wir darüber reden, ist, dass Gott die Quelle aller Weisheit ist. Ja? Also wenn ich über Gott mit dem Verstand lieben rede, dann rede ich nicht über irgendwelche wilden Theorien, die auf meinem eigenen Mist gewachsen sind, sondern rede ich über die Tatsache, dass Gott die Quelle aller Weisheit ist. Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und das Leben. Nein, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Gott identifiziert sich selber mit der Wahrheit. Das ist übrigens ganz wichtig, nochmal das einfach auch durchzudenken, wenn man schon beim Denken bin, was hier passiert. Jesus sagt nicht, was ich sage, ist wahr. sondern Jesus geht viel, viel weiter als das. Er sagt, ich bin selbst die Wahrheit. Versteht ihr? Zu sagen, was ich sage, ist wahr, das wäre anzunehmen, dass es irgendwo so eine Art Maßstab gibt für die Wahrheit. So eine Art Zollstock, den man hinhalten kann an eine Aussage und feststellen, ist es jetzt wahr oder nicht. Da kann man es nachmessen, vergleichen, hier ist der Standard, hier ist die Wahrheit, stimmen die beiden überein. Dann kann ich sagen, okay, das ist wahr. Jesus sagt nicht, was ich sage, ist wahr, sondern er sagt, ich bin die Wahrheit. Mit anderen Worten, ich bin selbst dieser Standard, dieser Maßstab. Wenn du wissen willst, ob was wahr ist, dann kannst du nicht die Wahrheit, was auch immer das ist, nehmen und vergleichen, sondern dann musst du es mit mir vergleichen. Ich bin die Wahrheit. Das heißt mit anderen Worten auch, und das ist schon Augustinus, einer der größten christlichen Theologen im 5. Jahrhundert nach Christus, draufgekommen, dass die Suche nach der Wahrheit letztlich eine Suche nach Gott ist. Weil alle Wahrheit letztlich Gottes Wahrheit ist. Und das heißt, du kannst heute als Biologe Gott loben dadurch, dass du im Bereich der Biologie suchst, was eigentlich richtig und gut und wahr ist und dabei entdeckst, was Gott da hineingelegt hat in seine Schöpfung. Du kannst als Astronom das Weltall untersuchen und ihr glaubt nicht, wie viele Astronomen es gibt, die Christen sind, weil sie angesichts dieser Größe und Komplexität gar nicht anders können, als zu glauben, dass da jemand dahinter steht, der sich all das ausgedacht hat und es geschaffen hat. Du kannst in allen möglichen Bereichen auf der Suche nach Wahrheit sein und dort Gott entdecken und Gott begegnen, wenn du der Wahrheit begegnest, die Gott selber ist. Ich bin mit einer Psychologin verheiratet, die ist jetzt raus, glaube ich, dahinter sitzt sie. Und du kannst Menschen untersuchen und schauen, wie das menschliche Leben funktioniert und dabei entdecken, wie Gott den Mensch gemacht hat und dabei Gott begegnen in diesem Moment. Und ich selber bin natürlich Theologe, das ist natürlich die Crème de la Crème, ne? Also das Beste, dass du einfach sagst, warum soll ich überhaupt diesen Umweg machen? Ich denke direkt drüber nach und ich begegne Gott, ich denke über ihn nach. Und ich liebe Gott mit meinem Verstand, Gott, der die Quelle aller Weisheit und aller Wahrheit ist. Zweite Feststellung, die wir unbedingt festhalten sollen, jetzt steht ja nämlich ausgerechnet in diesem Text, steht drin, verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern setze dein Vertrauen ungeteilt auf den Herrn. Denk an ihn bei allem, was du tust. Er wird dir den richtigen Weg zeigen. Und das klingt ja wie genau das Gegenteil von dem, was ich bisher gesagt habe. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Ja, da haben wir es doch. Ja? Vielleicht ist es so eben doch das falsche Gegenüber hier. Und wir waren bis jetzt auf der richtigen Seite. Aber da liegt ein großer Denkfehler drin, wenn wir diesen Schritt machen. Meine Aussage ist ganz fest, ich verlasse mich auf Gott und nicht auf meinen Verstand. Es liegt ein ganz großer Unterschied drin, ob man sich auf seinen Verstand verlässt oder ob man ihn benutzt. Ja, das sind zwei verschiedene Dinge. Ja, ich weiß, dass mein Verstand fehlbar ist. Ich weiß, dass Gott der Einzige ist, auf den man sich verlassen kann. Ich weiß, dass es auch Dinge gibt, die über meinen Verstand einfach hinausgehen, die ich gar nicht verstehen kann, die ich niemals erfassen werde in ihrer Größe, die Gott längst kennt. Und dass er Bestand hat. Ich verlasse mich auf Gott, das ist eine ganz wichtige Grundregel, und nicht auf meinen Verstand. Wenn ich ein Problem habe, dann weiß ich, dass ich das nicht unbedingt nur mit meinen eigenen Denkstrukturen lösen kann, sondern dass die Lösung immer bei Gott liegt und nicht in meinem Verstand. Das heißt aber nicht, dass ich den Bereich zwischen beiden Ohren deswegen ausschalten muss. Ja? Es gibt einen Grund, warum Gott da in den Kasten was reingefüllt hat. Ja, dass man gebrauchen kann. Ich verlasse mich auf Gott und ich benutze meinen Verstand. Das ist eine gute Kombination. Natürlich schwingen da in dem Vers schon die Gefahren mit. Wir haben ja gesagt, von diesen neuen Stilen, die wir da gesehen haben, bringt jeder so auch seine Gefahren mit, wo man aufpassen muss in seinem persönlichen Stil, dass man da nicht reinrutscht. Natürlich ist die Gefahr an dieser Stelle eben, dass es nur noch kopflastig bleibt, dass es nur noch in irgendwelchen abstrakten Denken stattfindet. oder dass man streitlustig wird und sagt, ich verstehe das besser als du, dass man stolz wird über all seinen Verstand. Natürlich sind das die Gefahren. Deswegen braucht es auch immer wieder das Zurückkommen. Ich verlasse mich auf Gott und nicht auf meinen Verstand. Und das ist auch keine neue Entdeckung. Im 11. Jahrhundert gab es auch einen großen Theologen der Christenheit, Anselm von Canterbury hieß es. Der hat das so definiert: Wenn ich denke, dann sucht mein Glaube zu verstehen. Es ist ganz wichtig, an dieser Stelle sich einfach mal darüber nachzudenken, was denn jetzt eigentlich die richtige Beziehung ist zwischen Glauben auf der einen Seite und Denken auf der anderen Seite, wenn die zwei sich nämlich nicht gegenseitig ausschließen. Und dann gibt es natürlich die Menschen, die in das Extrem landen, zu sagen, ich glaube nur das, was ich verstehen kann. Ja? Noch extremer ausgedrückt, der Wissenschaftler, der sagt, ich glaube nur an das, was ich mit meinen 5 Sinnen wahrnehmen kann. Oder glücklicherweise haben wir noch ein paar Messinstrumente, mit denen wir Dinge wahrnehmbar machen können, die man so einfach jetzt mit den Augen zum Beispiel nicht mehr sehen kann. Aber ich glaube nur das, was wahrnehmbar und verstehbar ist. An den Rest glaube ich einfach nicht. Welch ein Blödsinn. Welch eine Anmaßung zu glauben, dass mein kleiner Verstand, so wunderbar der ist, und Gott hat da was ganz Tolles gemacht, alle Dinge wahrnehmen kann, die es gibt. Das ist natürlich falsch, so eine Haltung. Was es braucht, ist die genaue Umkehr. Der Glaube ist die Grundlage allen dessen, was ich bin und was ich kenne. Der Glaube orientiert meinen Verstand. Und jetzt suche ich zu verstehen, was ich im Herzen längst glaube. Ich glaube an Gott, dass er da ist. Ich glaube, dass es einen Gott gibt, den man mit Sinnen nicht mehr erfassen kann, weil er größer ist als alles das, was ich wahrnehmen kann. Und ich versuche in meiner Begrenztheit zumindest das zu verstehen, was ich mir noch irgendwie verständlich machen kann. Der Glaube sucht zu verstehen, nicht der Verstand sucht zu glauben. Das ist die falsche Richtung. Ich verlasse mich auf Gott, ich glaube zuerst an ihn und dann benutze ich meinen Verstand. Dritte Sache, die wir unbedingt festhalten sollten. Mein Sohn, heißt hier, wehre dich nicht, wenn der Herr dich hart anfasst. Werde nicht unwillig, wenn er dich ermahnt. Denn wenn der Herr jemand liebt, dann erzieht er ihn mit Strenge. Genauso wie ein Vater seinen Sohn. Wie glücklich ist der Mensch, der die Weisheit gefunden und Erkenntnis erlangt hat. Gott zu verstehen zu suchen, zu versuchen zu lernen von Gott, ist ein großartiges Erlebnis. Fast immer. Es gibt Momente, wo es wahnsinnig herausfordernd wird. Es gibt Momente, wo Gott halt so eine Art hat, Dinge zu hinterfragen, die mir lieb und teuer geworden sind. Es gibt Momente, wo mehr von Gott zu verstehen auch heißt, zu verstehen, dass ich bis jetzt ganz viel in die falsche Richtung gegangen bin. Dass ich mich ändern muss. Es gibt Momente, wo es sehr, sehr herausfordernd wird. Lernen mit Gott heißt nicht immer nur das zu machen, was ich auf dem Programm habe, sondern seinem Lernprogramm zu folgen. Und das kann manchmal ganz anders sein, wie das, was ich gemacht hätte an seiner Stelle. Und doch gehe ich gern in Gottes Schule, weil ich weiß, was rauskommt bei der Sache. Ich habe über die Jahre so eine Beobachtung gemacht, ich finde das ganz interessant. Man hört ja immer dann die Schüler stöhnen, ja, wie das alles schlimm ist in der Schule und wie toll das ist jetzt in Ferien, na, ist doch gut. Ne? Endlich keine Schule, wenn es einmal ausfällt, ja, das ist das Wunderbarste überhaupt. Und ich habe festgestellt über die Jahre, dass es bei vielen Leuten einen ganz interessanten Unterschied macht, wenn sie dann aus der Schule rauskommen und plötzlich ins Studium reinkommen. Dabei ist es, da passiert ja eigentlich auch nichts anderes. Ne? Da hat man Kurse, da muss man lernen und so. Aber der eine große Unterschied zwischen der allgemeinen Schule und dem Studium ist, dass ich mir die Fächer aussuche. Ja? Dass ich sage, es gibt hier eine Richtung, da möchte ich lernen. Ich habe ja mal ein Berufsbild, ich habe mal einen Plan, da möchte ich hinkommen und ich verstehe, dass es wichtig ist dafür, das zu lernen. Das macht plötzlich einen Unterschied. Das gibt eine ganz andere Motivation. Ich denke, so ist es mit Gottes Schule auch. Die ist auch nicht immer einfach. Über ihn nachzudenken, das kann mich vor ganz große Herausforderungen stellen. Aber ich weiß auch, was am Ende rauskommt. Wie glücklich der Mensch, der die Weisheit gefunden und Erkenntnis erlangt hat. Dafür lohnt es sich, in Gottes Schule zu gehen. Und deshalb gehe ich gern in seine Schule. Viertens, Gott zu kennen gibt Halt und Glück. Ich meine, das muss man sich trotz allem jetzt mal einfach auf der Zunge zergehen lassen. Und ich habe ja nur ein Kapitel rausgenommen aus dieser riesengroßen Einführung in die Sprüche, die 10 Kapitel dauert und die eigentlich nichts anderes ist als ein Lobgesang auf die Weisheit, die damit anfängt, dass man Gott, den Herrn, fürchtet. Da haben wir wieder den Anfang. Und die in dem Lernen von ihm und dem Nachdenken über ihn wächst. Und da liest man dann solche Dinge wie diese hier. Wie glücklich ist der Mensch, der die Weisheit gefunden und Erkenntnis erlangt hat. Weisheit besitzen ist besser als Silber, wertvoller als das reinste Gold. Sie ist kostbarer als Edelsteine. Nichts, was man sich wünschen möchte, ist mit ihr vergleichbar. Mit der rechten Hand bietet sie dir langes Leben und mit der linken Wohlstand und Ansehen. Sie erfüllt dein Leben mit Glück und Sicherheit. Sie ist der wahre Baum des Lebens. Wer sie erlangt und festhält, kann sich glücklich erweisen. Mit Weisheit hat der Herr die Erde gegründet, mit Verstand das Himmelsgewölbe gebaut. Sein Können ließ Flüsse aus der Tiefe quellen und Regen aus den Wolken rieseln. Und dann wieder, mein Sohn, lass dich stets von der Weisheit leiten. Sie gibt dir ein glückliches Leben und schmückt dich wie eine Halskette. Durch sie gehst du deinen Weg in Sicherheit und du stolperst über ein Hindernis. Merkt ihr das wieder? Schreiber sich immer mehr reinsteigern. Wie großartig ist es, diese Weisheit zu finden, die ich bekomme, wenn ich da nachdenke, wenn mein Verstand gebrauche, wenn ich über Gott nachdenke und bei ihm lerne. Ja, das ist manchmal hart. Das ist herausfordernd. Das stellt mich manchmal vor mehr Fragen, als ich Antworten finde. Aber dann Gott kennenzulernen, gibt mir dann auch Halt und Glück. In ihm habe ich einen festeren Grund, auf den ich bauen kann. Da geht es dann um mehr als das Gefühl, dass er da ist, um das Wissen, dass seine Kraft jetzt gerade wirkt, um das Spüren zu können. Da geht es um ein sicheres Wissen, dass einem niemand so einfach wegreißen kann. Gott zu kennen, gibt mir Halt und Glück. Und deswegen denke ich gern über Gott nach. Deswegen lerne ich gern von ihm. Deswegen gebrauche ich gern den Verstand, den er mir gegeben hat. Deswegen macht mir nichts mehr Spaß, als über ihn zu lesen und über ihn zu reden. Und wisst ihr, meine allerbesten Momente mit Gott, deswegen ist das auch mein Stil, meine besten Momente mit Gott in meinem ganzen Leben, die waren nicht in irgendeiner Lobpreiszeit, sondern die waren fast immer irgendwo an einem Küchentisch, wo ein paar dampfende Kaffeetassen draufstanden, aber am Kaffee lag es nicht, obwohl der auch gut war, und wo ich mit Menschen drumherum saß und wir über Gott geredet haben. Das waren großartige Zeiten, die mich Gott nahegebracht haben. Gleich dahinter kommen die Tage, wo ich zum Teil alleine oder dann auch mit meiner Frau nach Tübingen gefahren bin in die Bibliothek. Könnt ihr euch das vorstellen, dass das eine echte Gottesbegegnung sein kann? Umgeben von den genialsten Büchern, wo sich die genialsten Leute, denen Gott großartigen Verstand gegeben hat, Gedanken gemacht haben über Gott, unseren Herrn. Das ist gewaltige Gottesbegegnung und zu lernen von ihm. Wow, das gibt mir mehr als 100.000 Lobpreislieder. Deswegen ist es auch mein Stil. Vielleicht nicht deiner. Das heißt übrigens nicht, und das ist auch dann die Gegenseite, dass Lobpreislieder dann nichts bedeuten. Im Gegenteil, Lobpreis spricht ganz, ganz tief in mein Herz hinein. Meistens dann, wenn der Text stimmt. Ja? Und wenn die Worte, die ich singe, nicht nur zu einer großartigen Musik gehören, die ganz tolle Gefühle bei mir auslöst, sondern wenn die Worte, die ich singe, ganz tief in mein Herz hineinsprechen. Es gibt auch Momente, wo sie das nicht tun. Das ist dann eher hinderlich in der ganzen Sache. Ich sage immer so, mein großes Negativbeispiel für den Lobpreis, ich weiß nicht, wer das kennt, ist Open the Floodgates of Heaven, Let it Rain. Das ist ein englischer Lobpreischorus. Der besteht aus genau einer Zeile mit einer gleichen Melodie, die ungefähr 200 Mal gesungen wird und relativ inhaltsleer ist, wo ich dann sage, okay, und was sagt mir das jetzt? Aber dann gibt es wieder großartige Lieder, die mich hineinnehmen in das, wer Gott ist, die mich zum Nachdenken bringen über all das, was er für mich getan hat, über seine Größe, über wunderbar. Und da komme ich raus und das waren geniale Momente mit Gott. Die Woche habe ich übrigens auch was erlebt, was mich vor Fragen gestellt hat. Ich habe das vorher am Martin erzählt und das hat eigentlich so einen großartigen Lobpreismoment oder der einer sein können, hätte dann eigentlich völlig erstmal aus der Bahn geworfen, als wir unseren Abend des Gottesdienstes mit einem Lied begonnen haben, das wir nachher auch singen werden. Und es wird nachher ein richtig gutes Lobpreislied sein. Aber wenn du deinen Abendgottesdienst beginnst, indem du singst, ein neuer Tag, ein neuer Morgen und lass mich noch singen, wenn der Abend naht, dann kommen bei mir mehr Fragezeichen wie sonst was. Versteht ihr das, ja? Da frage ich mich dann, warum singen wir das jetzt gerade eigentlich? Aber wenn der Inhalt stimmt und die Worte zu mir reden, ist das eine absolut geniale Zeit, über Gott nachzudenken, von ihm zu reden, über ihn mehr zu erfahren. Das können die besten Momente überhaupt werden. Vielleicht verstehst du das jetzt total. Vielleicht bist du ja genau auf der anderen Seite. Was auch immer. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Ja, das ist ja ein bisschen praktisch machen. Ja, und bei einem Denkthema braucht man natürlich was zum Schreiben. Das ist ja ganz logisch. Ja, deswegen habe ich heute Morgen auch hier meinen wunderschönen Flipchart. Und wir machen jetzt einfach mal miteinander eine kleine Übung über Gott nachdenken. Das müssten wir ja doch alle irgendwie hinbekommen. Ja, und wir denken einfach mal drüber nach, über die Frage, wie ist er denn? Wie ist unser Gott? Da könnte man jetzt natürlich ein ganzes Buch drüber schreiben, hat er selber schon getan, nennt sich Bibel. Ja, aber so einfach mal kurz anfangen, drüber nachzudenken, wie ist er denn, unser Gott? Was fällt dir denn ein? So, ganz spontan, man darf jetzt Beiträge bringen, ja? Gerecht, voller Liebe. Ich versuche mal, so irgendwie ein bisschen mitzuschreiben, ja? Gerecht, liebevoll, barmherzig, treu war das, ja? Geduldig, schöpferisch, ja, war das? Ja. Mächtig, gut, ich hinke etwas hinterher, merkt er, ja? Einzigartig. Groß. Treu haben wir, glaube ich, schon, ja, genau. Sorry, was war das hinter? Atemberaubend? Zornig ist schon manchmal auch, genau, ja, das darf man nicht vergessen, die Seite. Atemberaubend, zornig, heilig, kein Anspruch drauf, dass ihr das hinterher alle lesen könnt, bei der Geschwindigkeit. Ja. Eifersüchtig steht in der Bibel, dass er ein eifersüchtiger Gott ist, gell? Also in einem positiven Sinn. Ja? Wahrhaftig. Allmächtig, haben wir das schon? Wir haben mächtig, jetzt sind wir mal allmächtig, das ist schon eine Verbesserung, da haben wir noch ein bisschen mehr nachgedacht drüber jetzt, ja? Weise. Weise. Sollte man ja nach dem Text über Weisheit dann auch, ja, heilend, ja? Kreativ. Unbegreiflich. Und vollkommen, genau. Nein, sanftmütig steht noch nirgends, dann schreiben wir das auch hin. Majestätisch. Da habe ich jetzt irgendwas nicht verstanden. Fehlerfrei, genau.
Verletzlich, emotional.
Ja. Das haben wir, glaube ich, irgendwo schon, ja, aber ist trotzdem richtig. Väterlich. Michael, du darfst ruhig einfach sagen. Sündlos. Ein Gentleman. Ein Gentleman, ja, ist er auch.
Nähe suchend,
ja. Ja. Das habe ich jetzt, was war das? Ein Beschützer, ja? Ewig. Vergeber. Freundlich, ja? Unvergleichlich. Großzügig. Mitfühlend. Einmalig haben wir, glaube ich, schon irgendwo, aber ich finde gerade nicht wo, das schreibe ich zur Sicherheit nochmal hin. Ja.
Unparteiisch.
Unparteiisch, ja. Vergebend müssten wir schon haben. Aber wir haben den Vergeber, der ist natürlich vergebend. Genau, ja, genau. Aber es macht es nicht falsch, deswegen umso richtiger. Ja, da hatten wir ja auch schon mal eine Predigt drüber, gell? Wie eine Mutter ihr Kind, ne? Ewig liebend, ja, was war hinter noch? Unbezahlbar, ja, also ewig liebend, unbezahlbar, ist unvergänglich war das, gell? Hinter war kreativ, das hatten wir oben schon, kein Problem. Unbestechlich, ja, ja. Schön ist er auch, ja. Müsste man letzte Woche gelernt haben. Das haben wir schon. Das, ja, genau, da. Nicht nachtragend, glücklicherweise. Ja. Sonst hätten wir alle ein Problem. Freundlich haben wir schon irgendwo, ja. Unsichtbar ist er auch, ja, genau. Gegenwärtig ist er, ja. Unantastbar. Aber erfahrbar gleichzeitig, genau. Er lässt sich nicht spotten, ja, genau. Genau, Zorn ist nicht von Dauer. Und jetzt geht mein Platz aus hier. Aber im, was haben wir noch? Stark, passt noch hin. Genau, aber ihr merkt schon, also da könnten wir noch lange weitermachen. Und es waren jetzt bloß ein paar Minuten und wir haben nichts weiter getan, als einfach nur Worte gesammelt. Ja? Und ich könnte jetzt bei jedem dieser Worte hergehen und überhaupt, das wäre jetzt erst der Start, mal anfangen drüber nachzudenken, was heißt es denn? Ja? Ich habe zum Beispiel mit meinem Crosswalk, das mache ich jedes Jahr, mit jedem Kurs hatten wir eine riesengroße Diskussion drüber, was es eigentlich bedeutet, dass Gott gleichzeitig gerecht ist und zwar zu 100% und liebevoll ist, zu 100%. Ich habe die in zwei Gruppen eingeteilt und ich gesagt, wir suchen jetzt eine Lösung für das Problem der Sünde. Und ich sage, aber egal was passiert und was als Vorschlag haben, ihr werdet immer versuchen zu verteidigen, Gott ist gerecht. Und wenn die anderen einen Vorschlag bringen, der dem widerspricht, müsst ihr das sofort blockieren. Ja? Und die andere Gruppe gehabt, die gesagt hat, ihr müsst immer verteidigen, unser Gott ist liebevoll, zu 100%, ohne irgendwelche Einschränkungen. Und wenn ein Vorschlag kommt, der das nicht berücksichtigt, dann müsst ihr dem widersprechen. Und wir haben eine riesengroße Diskussion gehabt und darüber nachgedacht, wie ist Gott eigentlich? Und sind dann am Ende drauf gekommen, dass es eigentlich nicht geht, gleichzeitig gerecht und liebevoll zu sein und dass unser Gott in seiner Genialität die einzige Lösung findet, dass er selbst in Jesus Christus unseren Platz einnimmt, Gerechtigkeit schafft, die Strafe für Sünde selber trägt und so seine Liebe gegenüber den Menschen zeigt. Allein das Anfangen drüber nachzudenken, dass da kommt so viel, was da drin steckt. Ich habe noch ein Beispiel dabei gebracht. Jemand hat es als Video gemacht und wenn wir es hinkriegen, lassen wir das jetzt laufen. So kann das zum Beispiel aussehen, einfach mal 3 Minuten drüber nachzudenken, wie Gott ist. Wir probieren es, ob wir es schaffen.
Sagt, mein König ist der König der Juden. Er ist der König Israels. Er ist der König der Gerechtigkeit. Er ist der König aller Zeitalter. Er ist der König des Himmels. Er ist der König der Herrlichkeit. Er ist der König der Könige und der Herr der Herren. Das ist mein König. Ich frage mich, kennst du ihn? Mein König ist der souveräne König. Es gibt kein Maß, mit dem man seine unendliche Liebe messen könnte. Er ist von ausdauernder Stärke. Er ist völlig aufrichtig und ewig beständig. Er ist unsterblich würdevoll. Er ist überragend mächtig. Er ist parteilos gnädig. Kennst du ihn? Er ist die großartigste Erscheinung, die je den Horizont der Welt durchquert hat. Er ist Gottes Sohn. Er ist der Retter Retter der Sünder. Er ist das Prunkstück der Zivilisation. Er ist einmalig. Er ist ohnegleichen. Er ist der erhabenste Gedanke in der Literatur. Er ist die am höchsten stehende Persönlichkeit in der Philosophie. Er ist der grundlegende Leitsatz wahrer Theologie. Er ist der Einzige, der fähig ist, allumfassend zu retten. Ich frage mich, kennst du ihn? Er gibt den Schwachen Kraft. Er steht den Versuchten und den Geprüften zur Seite. Er hat Mitleid und er rettet. Er stärkt und er stützt. Er schützt und er führt. Er heilt die Kranken. Er reinigt die Aussätzigen. Er vergibt den Sündern. Er kauft die Schuldigen heraus. Er befreit die Gefangenen. Er verteidigt die Schwachen. Er segnet die Jungen. Er dient den Unglücklichen. Er achtet die Alten. Er belohnt die Fleißigen, er schmückt die Bescheidenen. Ich frage mich, kennst du ihn? Er ist der Schlüssel zur Erkenntnis. Er ist die Quelle der Weisheit. Er ist die Tür zur Erlösung. Er ist der Pfad des Friedens. Er ist der Weg der Gerechtigkeit. Er ist der Hochpass zur Heiligkeit. Er ist das Tor der Herrlichkeit. Kennst du ihn? Sein Leben ist beispiellos. Seine Güte ist grenzenlos. Sein Erbarmen ist ewig. Seine Liebe ändert sich nie. Sein Wort ist genug. Seine Gnade reicht aus. Seine Herrschaft ist gerecht. Sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Ich wünschte, ich könnte ihn euch beschreiben. Er ist unbeschreiblich, er ist unbegreiflich, er ist unbesiegbar, er ist unwiderstehlich. Man kann ihn nicht überleben und du kannst nicht leben ohne ihn. Die Pharisäer konnten ihn nicht ausstehen, aber sie konnten ihn nicht aufhalten. Pontius Pilatus konnte keinen Fehler an ihm finden. Herodes konnte ihn nicht töten. Der Tod konnte ihn nicht fassen und das Grab konnte ihn nicht halten. Das ist mein König.
Und allein über jedes Wort könntest du nachdenken. Könntest du überhaupt mal ausmalen, was das heißt? Könntest nachlesen, was in der Bibel drüber steht? Könntest Menschen befragen, die das erlebt haben? Könntest Bücher lesen von den größten Denkern unserer Zeit, die sich Gedanken drüber gemacht haben, mit dem Verstand, den Gott in ihnen gebraucht hat? Da steckt so viel drin. Und da sind so viele Erlebnisse mit Gott drin. Und ich möchte Mut machen, wenn das dein Stil ist, denn ich weiß, Sicherheit, ich habe die Ergebnisse gesehen, dass ich nicht der Einzige bin in unserer Gemeinde. Wie gesagt, die Stile verteilen sich relativ gleichmäßig, bis auf den einen starken Pol beim Enthusiasmus. Wenn es dein Stil ist, dann gebrauch das, dann mach das doch, dann denk nach über ihn, dann nimm dir Zeit. Ich habe vor ungefähr anderthalb Jahren habe ich zum ersten Mal dieses Buch gelesen, auf dem diese ganze Reihe auch aufbaut. Gibt's übrigens immer noch hinten, diese drei Farben deiner Spiritualität. Und habe mir neu angefangen, Gedanken zu machen, was das eigentlich heißt, dass Gott mir diesen Stil beschenkt hat. Seither habe ich meine Gebetszeit am Morgen sehr stark umgebaut. Ich bete immer noch, ganz einfach wie vorher. Ich lese meinen Bibeltext, aber damit ist nicht genug. Damit fange ich dann eigentlich erst an. Dann gehe ich zu meinem Bücherregal und dann fange ich an rauszuziehen. Ich habe jetzt gerade eine ganze Zeit lang zum Beispiel die kleinen Propheten gelesen. Ja? Dann hole ich meine schöne, alte, so dicke Theologie des Alten Testaments raus und lese mal nach, worum es denn eigentlich ging, diesen Propheten. Ich hole einen Kommentar raus und studiere das, was es heißt, diese Stelle. Der Hans Martin hat mir eine ganz, ganz tolle Serie von Wörterbüchern geschenkt. Dann schaue ich mal nach, so die Schlüsselworte in meinem Text. Und ich lerne und ich fange an, mehr zu verstehen und mehr zu entdecken und mehr zu begreifen, wer dieser Gott ist. Und wenn das dein Stil ist, dann nimm dir diese Zeit, dann entdeck diese Passion, dann lies in der Kirchengeschichte, in Bibelkunde, nimm dir Kommentare raus, dann lies Theologie und Ethik, die Fragen, wo sich Menschen drüber nachgedacht haben, was heißt denn das, unseren Glauben umzusetzen? Apologetik, die Verteidigung unseres Glaubens, wie begründet sich denn da alles? Lies die großen Bekenntnisse aller Zeiten. Wir haben 2000 Jahre Kirchengeschichte hinter uns und wir sind nicht die Ersten, die sich Gedanken machen über Gott und auch nicht die Ersten, die es richtig haben seit 2000 Jahren, sondern es gibt so viele großartige Dinge, die da drin stecken an Evangelium. Wenn es nicht dein Stil ist, dann mach das, probier es doch auch mal aus. Vielleicht entdeckst du, wie viel du verpasst hast bis jetzt, wenn du genau auf der entgegenüberliegenden Seite ist. Das wird deswegen nie dein Stil werden. aber das wird dir den Horizont öffnen, dich einfach auch mit hineinzunehmen zu lassen, in das wie andere Menschen Gott erleben. Die großartige Sache ist, ich kann Gott mit meinem Verstand lieben. Ich soll ihn mit meinem Verstand lieben. Mit ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit meiner ganzen Kraft und mit meinem ganzen Verstand. Und dazu möchte ich dich und mich einfach neu einladen. Er ist so genial, unser Gott, dass du dein ganzes Leben über ihn nachdenken kannst und immer noch nur ansatzweise begriffen haben, was er ist und wer er ist. Aber du wirst so viel erlebt haben mit ihm in dieser Zeit. Das wird großartig sein. Lass dich drauf ein auf das und lieb ihn mit deinem Verstand. Wir beten. Herr unser Gott, du bist unbegreiflich. Das müssen wir voll Demut immer wieder auch einsehen. Der Anspruch, dich irgendwie auch nur ansatzweise erfassen zu wollen mit unserem Verstand, das wäre viel zu hoch gegriffen. Und doch machst du dich erfahrbar, nicht nur in Gefühlen, sondern du begegnest auch Menschen, die kommen und über dich nachdenken, lernen wollen von dir. Du bist die Quelle aller Weisheit und aller Wahrheit. Es gibt so viel zu lernen, zu entdecken an dir. Und ich danke dir für diese großartigen Momente mit dir, für diese wunderbaren Begegnungen im Nachdenken, im Gespräch über dich. Ich möchte da noch ganz viele davon erleben. Und ich möchte dich bitten, dass du auch Geschwister hier aus der Gemeinde da neu entdecken lässt, wie viel da drin steckt. Und ich danke dir, dass wir dir ganz unterschiedlich begegnen können, auf unsere eigene Art, wie du uns geschaffen hast. Das ist großartig. So kommen wir dir nahe, und dir nahe zu sein, das bedeutet das Glück. Danke, Jesus. Amen.